Die Sicherung des wissenschaftlichen Einblicks. Wie steht es um diese Scherben der Überlieferung? Es gibt keine echten jüdischen Berichte. Es ist alles, dass gegen Ende des ersten Jahrhunderts das Tagesgebet der Juden die Formel enthält: Gott möge den Nazaräern den Untergang bereiten. In Pompeji soll kürzlich ein Gemälde ausgegraben worden sein, wo betende Christen dargestellt und inschriftlich als solche bezeichnet sind. Ein derartiges vor dem Jahre 79 errichtetes Denkmal würde das früheste Datum für eine heidnische Urkunde belegen, der zufolge eine urchristliche Gemeinschaft im ersten Jahrhundert und schon in dessen achtem Jahrzehnt in Süditalien bestanden hätte. Das römische Staatsarchiv wurde streng geheim geführt und war nicht einmal dem Senate zugänglich. Zu Unrecht deuten frühe Kirchenväter auf offizielle Todesakten hin, die der Landpfleger Pilatus an den Kaiser habe ausfertigen lassen, als hätte etwa Tacitus oder sonst ein heidnischer Forscher sich von der Hinrichtung des Jesus urkundlich zu überzeugen jemals Gelegenheit gefunden. Die älteste Nachricht vom irdischen Jesus bieten die echten Briefe des Apostels Paulus. Ihre Niederschrift fällt in die 50er Jahre. Ein Weib hat Jesus geboren, Galater 4,4. Er gehört zum Stamme Abrahams, Galater 3,6, Römer 9,6. Er ist ein Nachkomme Davids, Römer 1,3. Er lebte unter dem jüdischen Gesetz, Galater 4,4. Römer 15,8. Jesus hatte Brüder, einer von ihnen hieß Jakobus, 1. Korinther 9,5, 15,7, Galater 1,19, 2,9. Er kannte die Sünde nicht, 2. Korinther 5,21. Man muss denselben irdischen Wandel führen wie er, 1. Korinther 11,1, Kolosser 1,10. Vor allem trug er einen sanften Charakter zur Schau, 2. Korinther 10,1. Im Übrigen schätzt Paulus alle Lebenstatsachen für Jesus gering über der Tatsache seines Todes am Kreuz. Dieser Tod war heftig, 2. Korinther 4,10, mit Blutvergießen verbunden, Römer 3,25 und sonstige. Jesus stand Leiden aus, 2. Korinther 1,5, 7, Römer 8,17, Philipper 3,10. Bevor er starb, musste er Beschimpfungen hinnehmen, Römer 15,3. Auch erwähnt Paulus die Jesus gewährte Beisetzung und die sich daran knüpfende Ostererscheinungen, 1. Korinther 15,4 bis 8. Alle diese Angaben erscheinen bei Paulus verzettelt, je nachdem er sie braucht und sich ihrer erinnert. Neben diesen Anklängen an Tatsachen geht bei Paulus ein reichlicher Gebrauch ihm bekannter Herrenworte nebenher. Gelegentlich versichert er ausdrücklich, ein solches Wort wiederzugeben, manchmal ohne dass es sich in den Evangelien nachweisen lässt. 1. Thessalonicher 4,15. Sehr viel öfter aber erkennen wir unschwer wohlbekannte Sprüche wieder, wenn auch meistens zur fortlaufenden und angewandten Rede verblasst. 1. Korinther 7,10, Markus 10,11,12, Matthäus 19,9, vergleiche Matthäus 5,32 und 1. Korinther 7,25,40, 1. Korinther 9,14 ist Lukas 10,7, Matthäus 10,10. Am nachdrücklichsten beruft sich der Apostel auf Jesus' Reden beim Abendmahlsbericht. Ich empfing es vom Herrn und habe es euch übermittelt. 1. Korinther 11,23. Außer diesen Zitaten, die sich in dieser ihrer Eigenschaft selbst so bezeichnen, enthalten die paulinischen Briefe auch ohne eine solche Einführung schon durch bloße Vergleichung genügend bezeugt, weitere Anleihen aus der evangelischen Überlieferung. 1. Thessalonicher 4,8 ist Lukas 10,16, Matthäus 10,40. 1. Korinther 4,12 folgende ist Lukas 6,28. 1. Korinther 13,2 ist Matthäus 17,20. 1. Korinther 13,3 ist Lukas 12,33. 2. Korinther 10,1 ist Matthäus 11,29. Römer 14,14 ist Matthäus 15,11. Woher Paulus im Einzelfalle Kenntnis von einem Herrenwort habe, ist ja weiter nicht von Bedeutung. Manches mag ihm schon vor seiner Bekehrung vorgekommen sein und sich eingeprägt haben. Wenn ihm etwa die Pharisäer erzählten, was die damals noch von ihm verfolgte Urgemeinde ihrem Jesus für Sprüche in den Mund lege. So früh schon mag die später aufgezeichnete Sammlung der Herrenworte ihren mündlichen Anfang genommen haben. In den nicht-paulinischen Briefen des Neuen Testaments taucht der Gedanke auf, Jesus nachzufolgen, der das Kreuz trug und die Schande nicht ernst nahm. Hebräer 12,2. Jesus im Fleische, 1. Petrus 4,1, litt um unsertwillen. Geschmäht gab er die Schmach nicht zurück. Misshandelt drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. 1. Petrus 2,21-23. In der entstehenden Formel des Taufsymbols haften dem dogmatischen Bilde des Erhöhten noch Reste des zuvor erniedrigten Jesus an. Der vor Pontius Pilatus das schöne Zeugnis ablegte. 1. Timotheus 6,13. Auch abseits vom Einfluss des Paulus melden sich Abhängigkeiten. So das Eidverbot der Bergpredigt. Jakobus 5,12 ist Matthäus 5,34-37. Oder das Gebot der Nächstenliebe. Jakobus 2,8 ist Levitikus 19,18. Jakobus 2,11 ist Exodus 20, 13 folgende.
Wären wir aber nur auf solche epistolare Mitteilungen angewiesen, wir wüssten von Jesus selbst nichts und besäßen von seiner Wirksamkeit blasse Streiflichter nur in der abgeleiteten und gänzlich unzulänglichen paulinischen Form. Früh ist denn schon in der Geschichte des sich bildenden neutestamentlichen Kanons unterschieden worden zwischen dem Apostel, das sind die Briefe, und dem Herrn. Da sind die erzählenden Bücher des Neuen Testamentes. Jene vermitteln uns keinerlei nennenswerte Anschauung vom irdischen Jesus. Diese sind erfüllt von einer solchen. Keineswegs hing es aber nur an der Beschaffenheit des schärferen oder stumpferen Gedächtnisses. Was war es nun? War es einer Aufhellung des biografischen Sachverhaltes entgegenwirkte und von vornherein verhinderte, dass das Erinnerungsbild an Jesus, wie es die palästinische Urgemeinde zusammen vermochte, in sich eine Urkunde aus erster Hand darstellt. In einem Falle lässt sich die rein historische Ursache dieser Verdunkelung nicht verkennen. Jene galiläischen Bauern und Fischer waren auf ihre Weise überzeugte Bibelleser oder dann, wenn dies nicht wörtlich zutrifft, eifrige Bewahrer gehörter Schriftworte, wie sie solche in der Synagoge beim spätjüdischen Gottesdienste vom Pulte des Vorlesers vernahmen. Die Frömmigkeit der Spätjuden war schriftgebunden im Sinne des ersten Spruchs im Psalter: Wohl dem Mann, der Tag und Nacht über das Gesetz nachgrübelt.
Psalm 1,1.
So trat denn überall da, wo sich zwischen Schrift, Wort und der Jesusperson eine Berührung darbot, die Verschmelzung beider Eindrücke unvermeidlich ein. Etwas, was zu wissen sehr Not täte, wäre daher, wie weit Jesus, das Alte Testament, in seine Verkündigung wörtlich hineinzog und welche Sprüche er dabei wirklich verwendet hat, die ihm in den Mund gelegten, schwerlich. Die meisten von ihnen sind wohl durch die Anpassung und Willkür der Urgemeinde hindurchgegangen, unter dem Druck des von ihr hervorgebrachten Weissagungsbeweises, der in keiner Weise von ihm selber stammt. Dennoch hat die Urgemeinde damit die Erlebnisart des Jesus nicht in ihrer Grundweise entstellt. Es wäre wichtig, würden bald gesicherte Ergebnisse vorgelegt, wie der erste Evangelist, der am meisten Altes Testament zitiert, also wohl auch am meisten wörtlich betrachtet, wenn natürlich auch in guten Treuen, fälscht, eben damit eine sichere Unterlage für weitere historische Anhaltspunkte bietet. Eine solche Zitatengeschichte vermöchte der Formgeschichte, die sie zu ergänzen hätte, vermutlich viel von ihrer bisherigen Einseitigkeit zu nehmen. Bis dahin neigen wir der Meinung zu, Jesus habe im Alten Testament gelebt und dessen Sprache gesprochen, nicht viel anders als ein protestantischer Theologe etwa vor 100 Jahren in der Sprache Luthers lebte, deren Wortlaut seiner Alltagssprache nicht weniger entwachsen sein mochte als das Aramäisch, das Jesus sprach, der hebräischen Kirchensprache, in der das Alte Testament geschrieben war, wenn nicht gar etwa Jesus griechisch verstand und die hellenistische Bibel las, was auch schon behauptet wurde. Dies nur, um zu sagen, dass die Redequelle alttestamentliche Stellen unbegrenzt enthalten könnte, die Jesus geläufig waren, ohne dass man von Zitaten zu sprechen hätte, die auf ihn zurückgingen. Zu einem Weissagungsbeweis hat Jesus selber den Grund nicht gelegt.
Ein solcher
stellt die höchst gesteigerte Anwendung eines Schriftprinzips dar und von einem derartigen verpflichtenden Gebundensein an Geschriebenes, auch wenn es seine von ihm über alles geschätzte heilige Schrift althebräischer und auch spätjüdischer Herkunft betraf, kann Jesus gar nicht anders als innerlichst weggestrebt haben. Nur freiester Gebrauch ihm besonders teurer oder allgemein geflügelter Worte konnte für ihn in Frage kommen. Und schließlich noch die Verwunderung, ja warum denn Jesus nicht selber seine Lehre aufgezeichnet habe, während unter den anderen Religionsbegründern mindestens Muhammad den Islam mehr oder weniger stiftete durch Schreibung einiger Suren des Korans. Auch dem persischen Zarathustra, dem indischen Buddha und namentlich den chinesischen Weisen Lao Tse und Kung Fu Tse war es weit eher als Jesus zuzutrauen, dass ihre Hand nach dem Schreiberohr griff. Unsere Kenntnis von Jesus ist nicht zuletzt deshalb ihrer historischen Sicherheit weithin beraubt, weil für ihn selbst offenbar nicht die geringste Möglichkeit mehr vorlag, in den sich seit der Taufe in wenigen Monaten überstürzenden Endereignissen seines Lebens sich auch noch als Schriftsteller zu betätigen, selbst wenn er schreiben konnte.